kannst du dich daran erinnern, wann du das erste Mal vom Hilfswerk Kinder von der Landstrasse mitbekommen hast? Hast du mal in den Medien davon gelesen? Oder in der Schule davon gehört? Oder ist der Podcast dein erster Berührungspunkt mit dem Thema? Auch ich bin erst vor ein paar Monaten auf das sogenannte Hilfswerk aufmerksam geworden und habe mich relativ schnell gefragt, wie es sein kann, dass ich vorher noch nie etwas von dem dunklen Kapitel aus der Schweizer Geschichte gehört habe. Du Schiwaser, den du aus der ersten Folge kennst, hat eine klare Meinung dazu.
Über den Ersten Weltkrieg und über den Zweiten Weltkrieg müssen alle lernen. Ich glaube, es gibt kein Geschichtsbuch, wo nicht drin steht, dass man den Gesslerhut grüssen muss und die Rütli-Geschichte und so. Und ich finde, dort drin gehört das.
Sie sieht die Wurzeln des Problems also bei den Geschichtslehrbüchern bzw. bei dem, was eben nicht in den Schulbüchern drin steht. Und stimmt, ich selber kann mich nicht daran erinnern, im Unterricht je etwas von den jenischen und den Kindswegnamen gehört zu haben. Meinem Freundeskreis geht es übrigens genau gleich. Das sind natürlich keine repräsentativen Auswertungen, darum habe ich noch jemanden vom Fach kontaktiert. Die Nadine Ritzer ist Historikerin und Dozentin an der PH Bern und forscht unter anderem zu der Geschichte von Schulbüchern. Eine abschließende Antwort kann sie mir zwar nicht geben, weil sie nie genau dazu geforscht hat. Sie sagt aber, dass man nicht grundsätzlich sagen kann, dass die Geschichte ums Hilfswerk und die jenische in keinem Lehrbuch vorkommt. Es sei aber schon so, dass das Thema in den Lehrmitteln vernachlässigt wird oder sehr vereinfacht und unpräzis dargestellt wird. Gleichzeitig gäbe es aber auch immer mehr Zusatzlehrmittel und rein digitale Materialien, die die fürsorgerischen Zwangsmassnahmen behandeln, wo auch die Kindswegnahmen der Jänischen dazugehören. Sie sagt aber auch, dass das Hauptproblem nicht bei den Schulbüchern, sondern bei der Anzahl Geschichtsstunden liegt, die die LehrerInnen zur Verfügung haben. Es sei ihnen darum gar nicht möglich, allen Themen und Menschen gerecht zu werden, selbst wenn sie im Lehrbuch drin stehen. Trotzdem wäre es meiner Meinung nach wichtig, das Thema in der Schule mehr zu behandeln. Zusammen mit den fürsorgerischen Zwangsmassnahmen, wo auch andere Bevölkerungsgruppen davon betroffen waren. Es würde jenischen eine gewisse Sichtbarkeit geben, die sie momentan nicht haben. Und vor allem würde es dazu beitragen, dass ein Stück Schweizer Geschichte, wo die Tatbestände von einem Völkermord erfüllt, nicht vergessen geht. In dieser Folge gehen wir der Frage nach, wie es überhaupt so weit kommen konnte. Wie ist es möglich, dass das sogenannte Hilfswerk während fast 50 Jahren jenische Kinder grundlos von ihren Eltern hat trennen konnte? Und das ist nicht alles. Jenische sind zwangssterilisiert worden, haben Eheverbot auferlegt bekommen und sind grundlos in Gefängnis gesteckt worden. Falls du keine Ahnung hast, von was da überhaupt die Rede ist, lass ich am besten zuerst noch die erste Folge dieser Podcast-Serie an. Dort haben wir die Geschichte von zwei jenischen Frauen gehört, die von ihren Müttern getrennt worden sind und in Kinderheimen, Pflegefamilien und Strafanstalten aufgewachsen sind. Ich bin Dori Bosshardt und das ist die Podcast-Serie «Verlorene Kinder», wenn jenische ihre Schweigen brechen. Folge 2 – die Gründung eines Ausrottungsapparats. Wer die Geschichte vom Hilfswerk Kinder von der Landstrasse verstehen will, muss auch die Geschichte der Jenischen kennen. Darum reden wir in dieser Folge zuerst darüber, wie die Jenischen in die Schweiz gekommen sind. Um das herauszufinden, habe ich mit dem Historiker Thomas Huanker geredet. Du hast ihn in der ersten Folge schon mal kurz gehört. Er sagt, dass die Frage um die Herkunft der Jenischen gar nicht so einfach zu beantworten ist. Genauso wenig wie auch bei anderen Bevölkerungsgruppen.
Also fragen Sie sich mal, woher kommen die Alemannen? Da kommen Sie auch in ziemliche Probleme.
1:0 für den Thomas Huanker, würde ich sagen. Er hat recht. Wenn es um die Herkunft der Alemannen geht, wo auch ich als Schweizerin dazugehöre, stoße ich ziemlich schnell an meine Grenzen. Aber das ist ein anderes Thema. Über die Herkunft der Jenischen gibt es viele verschiedene Theorien. Die einen sagen, dass es Nachfahren von ehemaligen Wanderhändlern aus dem Mittelalter sind. Oder auch von Flüchtlingen vom 30-jährigen Krieg. Andere gehen davon aus, dass die Jenischen von den Kelten abstammen oder Nachfahren von Sinti und Roma sind. Sinti und Roma sind zwei Völkergruppen, die vor vielen hundert Jahren nach Europa gekommen sind. Genau wie bei den Jenischen ist auch bei ihnen die fahrende Lebensweise Teil ihrer Kultur. Und wieder andere sagen, dass sie von einer verarmten einheimischen Volksschicht kommen.
Was schon stimmt, ist, dass unter den jenischen sicher Leute hat, die irgendwann dazugekommen sind, verarmt und gefunden haben, okay, wie kann ich überleben? Ich habe keine Wohnung mehr, ich habe kein Bürgerrecht mehr. Also muss ich mich den jenischen anschliessen. Dann hat es Heiraten gegeben, Kinder. Aber das heisst, man ist Mitglied von dieser Gruppe geworden. Das ist ja normal, das gibt es in allen Gruppen.
So ganz abschliessend lässt sich die Herkunft der Jenischen also nicht bestimmen. Vermutlich waren es verschiedenste Ströme, die schlussendlich zu dem zusammengeflossen sind, was heute das jenische Volk genannt wird. Was man weiss, ist, wenn die Selbstbezeichnung jenisch zum ersten Mal auftaucht ist. Das war 1714, also vor gut 300 Jahren. Das heisst aber nicht, dass die Jenischen erst seitdem in der Schweiz sind.
Es hat eben schon vorher die erfahrene Gruppe gegeben mit den üblichen Berufen. Aber dass die Sprache die gleiche Wurzel oder den gleichen Wortschatz hat wie das heutige Jenisch, ist erst überliefert etwa ab 1300 Grad aus Basel. Dokumentiert geht es ins Spätmittelalter zurück. Und weil es ja hier schon gegeben hat, geht es offenkundig noch weiter zurück.
Auch wenn die frühesten schriftlichen Überlieferungen aus dem 14. Jahrhundert stammen, sind die Jenischen also schon vorher da gewesen. Halt einfach unter anderen Bezeichnungen. Wenn wir etwas näher zu der Gegenwart kommen, war das Jahr 1848 ein wichtiger Zeitpunkt für die Jenischen gewesen. Es ist das Jahr, wo die neue Bundesverfassung in Kraft getreten ist und sich die Schweiz liberale Grundwerte angeeignet hat. Man hat sich dazu entschieden, alle Heimatlosen einzubürgern. Dann teilweise eben auch die Jenischen dazugehört.
Man sagt immer, man hätte sie zwangseinbürgert. Aber der Zwang hat sich gerichtet gegen Gemeinden, die die nicht wollen, einbürgern, weil sie sie nämlich teilweise vorher ausbürgert haben. Okay. Weil sie gefunden haben, ja gut, wenn wir da neue Bürger haben, dann müssen wir einen Teil von unserer Wälder oder Alpen denen geben. Und das werden dann noch.
Einbürgert hat man viele heimatlose Jenische zwar trotzdem, Land haben sie aber keins bekommen. Und dann hat es auch Jenische gegeben, die die Schweizer Staatsbürgerschaft schon längstens gehabt haben. Aber auch wenn die meisten Jenischen jetzt Staatsbürger von der Schweiz gewesen sind, hat man sie immer noch als fremd und unerwünscht angeschaut. Einer, der das Ganze auf die Spitze getrieben hat, ist der Josef Jürger. Zwischen 1882 und 1930 war er Direktor der psychiatrischen Klinik Waldhaus in Chur. Und vor allem auch ein Vordenker der Rassenhygiene. Die kennt man später aus nationalsozialistischen Zeiten. Es ist die Auffassung, dass die Reinheit der sogenannten arischen Rasse bewahrt werden muss, weil alle anderen dieser arischen Rasse schaden. Und die anderen sind dann eben die Juden. Aber nicht nur. Auch Homosexuelle, Menschen mit einer Behinderung oder Sinti und Roma sind von den Nazis als Bedrohung für die eigene Rasse angeschaut worden. Das Wort Rasse sage ich in grossen Anführungs- und Schlusszeichen, weil es bewiesen ist, dass es für die Rassentheorien keine wissenschaftliche Basis gibt. Trotzdem war der Josef Jürger von dieser rassehygienischen Ideologie überzeugt. Er hat sich in seiner Forschung auf eine jenische Familie aus Pfalz im Kanton Graubünden konzentriert. Dieser Familie hat er den Namen Zero gegeben. Die Bezeichnung selber sagt eigentlich schon alles. Sie nullifiziert eine ganze Grossfamilie und spricht ihr damit die Existenzberechtigung ab. Seine Forschung über die Familie Zero hat er das erste Mal im Jahr 1905 veröffentlicht. Es ist ein knapp 70-seitiger Artikel in einer deutschen Zeitschrift für Rassen- und Gesellschaftsbiologie. Er schreibt dort:
Angeregt wurde die Arbeit durch die vielen, auch dem Laien auffallenden Abnormitäten, welche die Glieder der Kette Zero aufweisen, wodurch sie armen Gemeinde-, Gerichts- und Polizeibehörden während mehr als einem Jahrhundert viel und unangenehm beschäftigt, zeitweilig fast in Verzweiflung gebracht haben. Als Abirrungen vom gewöhnlichen Familientypus führe ich zur vorläufigen Orientierung an Vagabundismus, Alkoholismus, Verbrechen, Unsittlichkeit, Geistesschwäche und Geistesstörung, Pauperismus.
Mit seinen Theorien ist der Jürger auch in Deutschland auf viel Anklang gestossen. In Schulzimmern sind Poster mit Stammbäumen von der Familie Zero gehangen, die im Schulfach Vererbungs- und Rassenlehre eingesetzt worden sind. Das Schulfach ist unter der Regierung von Hitler eingeführt worden. In einem späteren Artikel schreibt der Jürger dann auch noch, wie man die Problematik seiner Meinung nach beheben muss.
Es dürfte wohl kein anderes Mittel des Ausgleiches geben als die ganz frühe Entfernung der Kinder aus der Familie und eine möglichst gute Erziehung und Hebung auf eine höhere soziale Stufe, wenn die fahrenden Familien nach und nach in den Sesshaften aufgehen sollen.
Die Idee hat er 1924 an einem Vortrag in Chur wiederholt. Und zwei Jahre später ist das Hilfswerk Kinder von der Landstrasse gegründet worden. Über den Einfluss, den Josef Jörger auf die Gründung des Hilfswerks hatte, wird in der Schweiz sehr wenig berichtet. Es gibt eine Datenbank, wo man nach allen Zeitungsartikeln suchen kann, die zu einem Thema in der Schweiz veröffentlicht worden sind. Es sind über 2000 Artikel zu den Kindern der Landstrasse. Aber nur in 16 von ihnen wird auch Josef Jörger erwähnt. Schlussendlich war es zwar nicht der Jörger, der das Hilfswerk aufgebaut hat, aber man weiss, dass sich der Gründer Alfred Siegfried auf Theorien vom Jörger gestützt hat.
Natürlich ist das nicht das Gleiche wie die Verfolgung von der Sinti und Roma und auch von den Jenischen unter dem Naziregime oder gar von den Juden unter dem Naziregime. Weil das war physischer Völkermord, zum Glück auch nur versucht, weil auch dort das glücklichste Überlebende gegeben. Aber es ist natürlich ja, keineswegs gleichzusetzen, aber der Geist dahinter, also dass es halt minderwertige Leute gibt und Aussenseiter, was die Kultur gleichschalten und auslöschen letztlich, das ist ein Geist, der natürlich Parallelen hat zum Nazitum und wo durch die personellen Verbindungen auch nicht einfach von nichts kommt.
Die personellen Verbindungen sind ein wichtiger Punkt, den Thomas Wunker da anspricht. Es geht darum, dass Mitglieder mit einer Leitungsfunktion in der Pro Juventute stark mit den Nationalsozialisten in Deutschland sympathisiert haben. Jetzt kommt noch mal ein neuer Name ins Spiel, den musst du aber nicht merken. Wir reden nur jetzt kurz über die Person. Es geht um den Ulrich Wille Junior. Er ist Mitgründer der Pro Juventute und
offenkundiger Hitler-Verehrer gewesen.
Zusammen mit dem Siegfried, also dem, der das Hilfswerk gegründet hat, hat er ein Subventionsgesuch am Bundesrat gestellt. Sie haben also Geld für das Hilfswerk Kinder von der Landstrasse wählen und haben das auch bekommen. Da kommen wir aber gerade noch mal drauf zurück. Auf jeden Fall hat es neben dem Ulrich Wille Junior noch weitere Personen in Leitungspositionen von der Pro Juventute gegeben, die stark mit dem Hitler sympathisiert haben. Wer jetzt eins und eins zusammenzählt, merkt, dass wir in der Schweiz vielleicht nicht weit davon entfernt sind, noch viel Schlimmeres anzurichten. Bis jetzt haben wir vor allem über das Hilfswerk Kinder von der Landstrasse geredet, das zu der Stiftung Pro Juventute gehört. Es gibt aber noch einen zweiten wichtigen Treiber, der sich an den Ausrottungsversuchen an den Jenischen beteiligt hat. Und das sind die Gemeinden, die Kantone und der Staat. Ohne sie hätte das Hilfswerk seine Ziele gar nicht vollständig in Tat umsetzen können. Als Alfred Siegfried das Hilfswerk gegründet hat, hat er sich an die Gemeinden und ihre Vormundschaftsbehörden gewendet.
So ist er einfach von der Gemeinde, ist auf die Gemeinde zugegangen. Die Pro Juventute würde ihnen die armen Kinder, die wir ja sowieso diesen schrecklichen Eltern wegnehmen müssen, abnehmen. Dann hätten sie keine Kosten. Und dann kommen sie zu nicht-jenischen, gut christlichen, anständige, richtige Schweizer Familie würden zu anständigen Leuten erzogen. Und das müssen wir machen, sonst hätten wir ewig die Plage mit denen.
Der Siegfried hat nicht alle Gemeinden und Kantone von seiner Idee können überzeugen. Aber 4 Kantone sind seinen Vorstellungen besonders wohlwollend gegenübergestanden. Graubünden, St. Gallen, Tessin und Zürich. Zusammen mit den Gemeinden von diesen Kantonen hat der Siegfried Register von allen Jenischen erstellt. Und nach denen dann auch Kindswegnahmen organisiert. Schlussendlich sind die Vermittlungen und Vormundschaften von Siegfried auch immer durch die jeweiligen Vormundschaftsbehörden der Gemeinden und Kantonen abgesegnet worden. Die Pro Juventute wird die Zusammenarbeit mit den Behörden später auch noch dazu brauchen, um sich aus der Verantwortung zu ziehen. Sie werden behaupten, dass es sich bei diesen ganzen Vermittlungen von jenischen Kindern um ganz normale Vormundschaften gehandelt hat.
Aber wenn man einfach sagt, das sind Vormundschaften wie alle anderen, dann liegt man völlig falsch, weil das ist eine gezielte Aktion gewesen. Das sagt ja jedes systematische Kindswegnahmen.
Schlussendlich tragen sowohl die Pro Juventute als auch die Gemeinden und Kantonen Schuld. Während Pro Juventute für rund 600 jenische Kindswegnahmen direkt verantwortlich gemacht werden kann, gehen die restlichen aufs Konto der kantonalen Vormundschaftsbehörde. Wobei auch da die Pro Juventute einen Einfluss darauf gehabt hat. Und dann gibt es noch eine Institution, die in diesem Zusammenhang auch erwähnt werden muss. Die Seraphische Liebeswerke. Von diesen katholischen Kinderhilfswerken gibt es mehrere in der Schweiz. An den jenischen Kindswegnahmen war aber vor allem das in Solothurn beteiligt.
Und dort hat es im Wesentlichen zwei jenische Familien gegeben. Und in Übereinsprache und Absprache mit der Pro Juventud hat man gesagt, okay, das machen die ihr. Also man hat es zum Teil austauscht. Also die Pro Juventud hat irgendwo Kinder aufgespürt, wo man ihnen gesagt hat, das sind auch noch so vagante Kinder. Und dann haben sie gesagt, ah, die wollen das eigentlich ihr übernehmen. Und das Seraphische Liebeswerk hat das nie in sein Selbstbild aufgenommen oder in seine Jubiläumsschrift oder irgendwie eine Aufarbeitung beauftragt. Also Solothurn und hat das lange auch abgestritten. Hat lange auch gesagt, wir haben diesen Familien nur geholfen. Und wir haben ja sonst Kinder zu Adoptionen vermittelt. Das war einfach unsere normale Tätigkeit gewesen.
Trotzdem muss man sagen, dass alles in allem der Grossteil der Initiative vom Hilfswerk Kinder von der Landstrasse ausgegangen ist. Und Pro Juventute darum die Hauptverantwortung trägt. Und dann ist da eben noch der Staat. Ich habe schon mal kurz angedeutet, dass das Hilfswerk 1929, also 3 Jahre nach der Gründung, einen Antrag auf Subventionen beim Bundesrat gestellt hat. Der ist bewilligt worden und das Hilfswerk hat damit zwischen 1930 und 1967 jährlich Subventionen vom Staat bekommen. Am Anfang waren es 15'000 Franken. Nach wenigen Jahren ist es dann auf 10'200 Franken jährlich abgesetzt worden. Das klingt zwar nicht nach viel, im ersten Jahr haben die 15'000 Franken aber 25% der Ausgaben vom Hilfswerk ausgemacht. Und dann muss man natürlich noch bedenken, dass der Betrag vor fast 100 Jahren noch einen anderen Wert hat als heute. Der Grund für die Streichung der Subventionen ab 1968 hat nichts damit zu tun, dass der Bund nicht mehr hinter den Tätigkeiten des Hilfswerks gestanden ist. Es hat dazumals eine allgemeine Überprüfung von allen Subventionen stattgefunden, um sogenannte Bagatellsubventionen zu streichen. Sie haben also müssen sparen. Allgemein ist dieser Subventionierung nicht nur einen finanziellen Wert beizumessen. Vielmehr hat der Bund damit gezeigt, dass er die Arbeit des Hilfswerks als positiv und unterstützenswert anschaut. Das hat natürlich auch Auswirkungen auf die Kantone, die Gemeinden und Organisationen gehabt, die das Hilfswerk ebenfalls unterstützt haben. Aber kommen wir nochmal zurück auf die Pro Juventute. Es ist wichtig zu verstehen, welche Rolle die Stiftung in unserer Gesellschaft damals gehabt hat. Die Pro Juventute hat nämlich ziemlich viel Anerkennung genossen. Im Stiftungsrat, der zeitweise aus über 60 Leuten bestanden hat, sind Parlamentarierinnen, Regierungsräte, kantonale Politiker und Vertreterinnen aus der Wirtschaft gewesen. Durch das hat die Stiftung Macht gehabt. Eine Macht, die sie auch für Gutes genutzt hat. Sie haben sich zum Beispiel für tuberkulosekranke Kinder eingesetzt, Mütterberatung angeboten oder auch Kuraufenthalte für Kinder organisiert. Man darf nicht vergessen, dass Pro Juventute auch viel Positives bewirkt hat. Aber eben nicht nur. Durch das, dass Pro Juventute politisch und regional so breit abgestützt war, ist die Kontrolle von aussen stark abgeschwächt worden. An dieser Stelle möchte ich einen Ausschnitt aus einer Studie zitieren. Die Studie ist Ende der 90er Jahre von 3 Historikern erarbeitet worden. Einem Walter Leimgruber, einem Thomas Meyer und einem Roger Sablonier. Sie waren die Ersten, die für eine historische Aufarbeitung Zugang zu den Akten bekommen haben. In einem Abschnitt wird das Machtverhältnis verdeutlicht, das die Pro Juventute gegenüber den Jenischen hat.
Wenn sich die Pro Juventute einer kleinen, einflusslosen Randgruppe wie den Fahrenden annahm, so glich das einem Kampf zwischen Goliath und David, wobei letzterem hier aber die Steinschleuder fehlte. Alle Mittel der Macht lagen auf der einen Seite, die andere war ganz und gar hilflos. Sie verfügte weder über irgendwelchen Einfluss im politischen und gesellschaftlichen System, noch über eine Lobby oder eigene Leute, die sich als Anwälte, Journalisten oder in anderer Form für ihre Anliegen hätten einsetzen können. Ein krasseres Ungleichgewicht lässt sich wohl kaum vorstellen, und in der Tat gibt es, mit Ausnahme der Sinti und Roma, die aber in der Schweiz kaum vertreten waren, wohl keine andere Minderheitengruppe, die den Angriffen der Mehrheit derart schutzlos ausgeliefert war.
In der nächsten Folge dieser Podcast-Serie lernen wir Hans Capretz kennen. Er war während fast 30 Jahren Journalist bei der Schweizer Zeitschrift Beobachter. Es hat aber nur wenige Monate gedauert, bis eine Geschichte an ihn herangetragen worden ist, die ihn noch den Rest von seiner journalistischen Karriere begleitet hat.
Und dann habe ich mir überlegt, hat jetzt das Bundesgericht recht oder hat die Frau recht? Und bin innerlich davon ausgegangen, so eine Geschichte kann man nicht erfinden und vermutlich hat die Frau recht. Und dann habe ich noch andere Mütter gefunden, wo Ähnliches passiert ist. Und dann ist der erste Artikel gekommen, fahrende Mütter klagen an.
Der Artikel von Hans Capretz hat viele Reaktionen ausgelöst. Auf der einen Seite haben Tausende von Leuten ihr Abo beim Beobachter gekündigt, weil sie alles für eine Lüge gehalten haben. Auf der anderen Seite ist vielen Jänischen durch den Artikel erst bewusst worden, dass sie Opfer von systematischer Diskriminierung geworden sind. Es ist der Moment, wo sie anfangen, sich zu wehren. Auch Duschi Waser und Ursulina Gruber, die uns in der dritten Folge erzählen, wie es ihnen mit den Akten ergangen ist, die über Jahre hinweg über sie angelegt worden sind.
Und ich habe nicht gemerkt, was in mir vorgeht. Ich habe nie gemerkt, was in mir vorgeht, wenn ich Akten lese. Das ist immer mehr Entsetzen, Fassungslosigkeit. Da verlierst du jedes Selbstwertgefühl.
«Verlorene Kinder, wenn Jänische ihre Schweigen brechen», ist eine Podcast-Serie von mir, Dori Bossart. Sie ist im Rahmen meiner Bachelorarbeit an der Fachhochschule Graubünden entstanden. Ein herzliches Danke geht an Duschi Waser und Ursulina Gruber, die in diesem Podcast ihre Lebensgeschichte teilen, an Thomas Wonker für seine historischen Einschätzungen und an Nadine Ritzer für die schriftliche Auskunft. Auch danke an Patrice Birchler für sein jänisches Musikstück «Melodie mit Herz». Weitere Musikkompositionen Céline Fankhauser, Sounddesign und Dialogschnitt Lara Wedekind, Sprecher Nicola Battiani.